Es tut gut. Obwohl in diesem Lobpreis ja eigentlich nicht viel Neues kommt. Also viele von uns leben ja schon seit vielen Jahren mit Gott. Viele haben schon vielfach erfahren können, dass Gott ihnen Sicherheit gibt, wie es in einem Lied zum Ausdruck kam. Dass Gott ein Zufluchtsort ist, dass er Hilfe schenkt, dass er Raum gibt, um leben zu können. Es sind ja keine Neuigkeiten, die in diesen Lobpreisliedern zum Ausdruck gebracht werden. Und trotzdem finde ich mich darin wieder und es stärkt mich. Ich empfinde in diesen Liedern neue Kraft, auch Korrektur. Es baut mich auf. Selbst wenn ich nicht nur singe, sondern vielleicht nur flüstere oder in Gedanken diesen Worten nachgehe. Sie erreichen mich irgendwie. Aber ich frage mich, ist das nicht komisch? Obwohl nichts Neues kommt, stärkt es mich, obwohl ich Gott schon kenne, spricht es mich an? Es ist doch alles schon bekannt, auch ohne diese Lobpreiszeit. Nur mal ein Beispiel, um das versuchen deutlich zu machen, was so gerade meine Fragestellung ist. Ich bin ja mit meiner Frau Andrea schon im 22. Ehejahr inzwischen. Seit 22 Jahren, also kann ich mich davon überzeugen, dass Andrea gut kochen kann. Es gab die Gelegenheit in den letzten 21,5 Jahren, bei mehr als 7500 Mittagessen mich von dieser Tatsache zu überzeugen. Gut, war 5-mal Döner dabei, 6-mal. Aber es gab immer Mittagessen. Sie versorgt mich blendend. Und noch nicht einen einzigen Tag ging ich morgens aus dem Haus mit der Frage, oh, wird sie mich heute wieder versorgen? Liebe Andrea, kochst du mir bitte, bitte, bitte wieder was zum Essen? Also irgendwie, es gibt für mich überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln. Das ist einfach ganz, ganz normal sowas. Es ist eine bekannte Tatsache seit 21,5 Jahren, dass es wohl so sein wird. Und ich habe ja noch nie irgendein Anbetungslied geschrieben, ein Lobpreislied. Oh, wie gut versorgst du mich, Andrea, und bist du gut zu mir und putzt das Bad. Ich weiß es einfach. Auch ohne diese Erinnerungsstütze. Als ich die erste Ehewoche versorgt wurde und überlebt habe, war das für alle Zeit eigentlich klar. Die kann fantastisch kochen. Und seit dieser ersten Woche bin ich mit diesem Thema eigentlich durch. Es gibt für mich keinen Zweifel. Ich komme heim und meine Frau ist da und ich habe was zu essen. Ohne irgendwie mir nochmal Gedanken machen zu müssen. Nur in der Beziehung zu Gott ist es irgendwie anders bei mir. Da kenne ich ihn doch wirklich schon viel länger als meine Frau. Also wir konnten schon viele Erfahrungen machen. Ich habe schon oft erleben können, dass Gott mich versorgt. Aber irgendwie ist dieser Glaube an Gott kein Selbstläufer. Gut, ich bin auch kein Glaubensheld jetzt, also bestimmt nicht. Obwohl ich jetzt schon seit 50 Jahren erlebt habe, wie Gott mich versorgt. Seit vielen Jahren erlebt habe, wie Gott mich versorgt. Und ich mich auf ihn 100% verlassen kann. Ist bei der nächstbesten Schwierigkeit oft der Zweifel wieder da. Gilt es jetzt auch noch, was ich schon über viele Jahre erleben konnte? Ist Gott jetzt auch wieder dieser verlässliche Held in meinem Leben? Diese Burg, in die ich mich flüchten kann? Diese Sicherheit? Dieser Schutz? Ich weiß nicht, ob Sie diesen Zweifel auch kennen. Mir ist er sehr wohl vertraut. Bei Problemen drückt er sich oftmals in der Gestalt von Sorgen aus. Reicht die Kraft wieder aus? Wie wird das wohl werden, wenn es sich weiter so entwickelt? Manchmal drückt sich der Zweifel in Resignation aus. Es bringt ja doch alles nichts. Und dann ertappe ich mich immer wieder bei den Gedanken, wenn diese Zweifel nach so vielen Jahren immer noch vorkommen, hat Gott nicht dann irgendwann mal genug mit mir? Dass er dann sagt, okay, ey, du hast so viel Gelegenheit gehabt, meine Stärke, meine Gnade, meine Fürsorge zu erleben und immer noch zweifelst du. Ey, weg mit dir. Ich kann dich nicht gebrauchen. Das sind so meine Gedanken, wenn ich immer wieder so zweifelnd oder kleingläubig an ihn herantrete. Und da komme ich an dem Buch der Richter. Bei Gideon genau an den richtigen habe ich den Eindruck. Denn da entdecke ich genau meine Zweifel, die ich immer wieder habe, auch. Und ich merke, wie Gott damit umgeht. Ich stelle fest, der Gideon, dieser alttestamentliche Richter, der zu einem herausragenden Führer für Gottes Volk in schwieriger Zeit gewachsen und gereift ist, der kannte diese Zweifel ebenfalls. Der war auch kein Glaubensheld. Und Gott schafft es trotzdem, mit diesem Zweifler sein Ziel zu erreichen. Gott hat ihn trotzdem versorgt, hat ihm trotzdem geholfen und er konnte genau das erreichen, was Gott mit ihm machen und haben wollte. Die Bibel beschreibt das ganz offen, wie Gideon immer wieder neu zweifelte. Ein Beispiel möchte ich Ihnen heute mal vorlesen, wie sich diese Szene vorgetragen hat. Da heißt es in Richter Kapitel 6 in den Versen 33 bis 40 folgendermaßen. Sie können es gerne mitlesen für sich in der Bibel oder auf den Infoblättern oder auch hier vorne an der Leinwand wird es ja bereits angezeigt. Bald danach versammelten sich die Heere von Midian und Amalek und den Völkern des Ostens und vereinten sich zu einem Bündnis gegen Israel. Sie überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager im Tal von Jezreel auf. Also Sie haben diese Szene vor Augen, ja? Also eine riesen Übermacht an feindlichen Soldaten hat den Jordan, diesen entscheidenden Grenzfluss, überschritten und lagert nun in Israel selber, um wieder alles zu zerstören. Israel den Lebenssaft abzustellen. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widerhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe Abieser schlossen sich seiner Truppe an. Dann schickte er Boten nach Manasse und ließ die Männer zum Kampf einberufen. Er sandte ebenfalls Boten nach Asser, Sebulon und Naphtali und auch sie schlossen sich ihm an. Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel wirklich durch mich retten willst, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Ich werde heute Abend geschorene Wolle auf die Tenne legen. Wenn die Wolle morgen früh feucht vom Tau und der Boden rundherum trocken ist, weiß ich, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es zugesagt hast. Und genau so geschah es. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand, drückte er die geschorene Wolle aus und es kam eine ganze Schale voll Tau heraus. Da sagte Gideon zu Gott, ich möchte deinen Zorn erregen, wenn ich jetzt noch einmal eine Bitte ausspreche. Aber ich möchte es nur noch dieses eine Mal mit der Wolle versuchen. Bitte lass diesmal die Wolle trocken sein, während der Boden vom Tau rundherum nass ist. In der Nacht tat Gott, worum Gideon ihn gebeten hatte. Nur die geschorene Wolle blieb trocken, während auf dem Boden rundherum Tau lag. Soweit das Wort Gottes. Das ist eine spannende Sache, oder? Was Gideon hier erlebt hat. Also nur mal Hand aufs Herz. Wenn ich so auf diese Weise mit meiner Frau umspringen würde, wie sich hier Gideon Gott gegenüber verhält, hätten wir mindestens schon getrennte Schlafzimmer. Schatz, ich stell dich auf die Probe. Wenn du mich wirklich liebst, dann tust du das so, wie ich das will. Ich will ein Zeichen von dir. Und wenn du das geschafft hast, dann will ich morgen wieder eins. Sorry. So kann man doch nicht miteinander umgehen. Gideon hatte es doch schon erlebt, dass er sich auf Gott verlassen kann. Da gab es doch schon einige Szenen in seinem Leben, wo Gott sich so als vertrauenswürdige Stütze erwiesen hat. Was soll dann diese unverschämte Gottesprüfung, die er Gott hier auferlegt? Wer ist denn hier der Herr? Und wer ist der Diener? Sagt Gideon jetzt Gott, was er tun soll? Ja, wo sind wir denn? Hallo, geht's denn noch? Was soll dieser Zweifel? Gott hat doch alles schon ganz genau gesagt, klipp und klar erklärt, wie er das machen will. Und jetzt kommst du mit dieser Wolle, Gideon? Da hat doch Gott zuerst mal diesen Engel geschickt. Und wie viele von uns haben das schon erlebt? Nicht viele vielleicht. Gideon, ein Engel kommt zu dir, ein Bote Gottes, und erklärt dir das lang und breit, wie Gott es tun möchte. Die Pläne Gottes hat er dir doch alle offenbart, alle vor dir ausgebreitet. Er hat doch eindeutig gesagt, dass er dich gebrauchen möchte, um die feindliche Armee zu besiegen. Gottes Wort war vor dir. Du kennst es doch. Und dass der Engel nicht nur irgend sowas daherredet, hat der auch noch unter Beweis gestellt, als auf einmal durch diese Berührung mit dem Wanderstab des Engels Feuer aus dem Felsen kam und das Opfer verbrannt hat. Auch ein Zeichen. Und seit Kain und Abel weiß das doch jedes Kind, dass es ein gutes Zeichen ist. Da hat sich Gott verbündet mit einem Menschen. Da ist eine Verbindung entstanden. Die Menschen sind angenommen, denen Gott das Opfer annimmt. Und als der Engel dann plötzlich nach diesem Feuerstrahl verschwunden war, auf einmal nicht mehr da war, da war es dir doch klar, Gideon, es ist ein Bote Gottes und nicht nur irgendein dahergelaufener Vagabund. Und dann hat Gott ihm den lebensgefährlichen Auftrag gegeben, die Heiligtümer auf dem Anwesen seines Vaters zu zerstören. Diesen Altar für den fremden Gott Baal und dieses Standbild für die Fruchtbarkeitsgöttin Asherah. Und da sollte er diesen Altar einreißen und das Standbild zerschlagen und dann einen neuen Altar für den lebendigen Gott aufbauen und einen Stier schlachten als Opfer für den lebendigen und mächtigen Gott, dem er sich ja verschrieben hat, dem er gesagt hat, ja, mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und das hat doch alles geklappt. Er hat es nachts gemacht und Gott hat sich zu ihm gestellt, als am nächsten Morgen die ganze Bevölkerung von Ophra blutrünstig an der Tür des Joasch, seines Vaters, geklopft hat und den Gideon lynchen wollte. Gott hat ihn doch beschützt. So hat Gott doch bestätigt, wieder einmal mehr, dass sich Gideon völlig auf Gott verlassen kann. Was hindert es nun, diesen zweiten Auftrag, den Kampf gegen die Armee der Midianiter und Amalekiter anzutreten und anzunehmen? Gott ist doch derselbe. Und mit dem lebendigen Gott an seiner Seite sind wir doch immer in der besseren Position. Gideon, hast du überhaupt nichts gelernt, dass du jetzt mit dieser Wolle antanzt? Der ist wie ich. Vielleicht findest du dich auch darin wieder, in dem Gideon mit vielen, vielen Gotteserfahrungen, mit vielen Bestätigungen seiner Zuwendung. Und immer noch ist der Zweifel da. Und immer wieder aufs Neue kommt er. Hat Gott das jetzt auch noch im Griff wie gestern und vor 10 Jahren? der ist wie ich. Gut, wir könnten sagen, es ist schon mal noch ein Unterschied, ob ich einen Altar einreißen muss oder gegen eine riesige Armee in das Feld ziehen soll. Ja, natürlich, der Einwand ist berechtigt. Aber Gott hat ja zwischenzeitlich auch seine Ausrüstung aufgerüstet. Am Anfang schickt Gott ihn los, geh hin in deiner Kraft. Aber jetzt vor diesem großen Auftrag, gegen den Feind zu kämpfen, hat Gott den Gideon mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Gott selber ist durch den Heiligen Geist in sein Leben eingezogen, so wird es hier beschrieben, um ihn zu führen, um ihn zu trösten, um ihn zu ermutigen und ihn ständig neu daran zu erinnern, dass Gott ihn begleitet und mitgeht in diesem Weg. Gott möchte den Gideon ganz ausfüllen, sein Denken und sein Wollen, seine Gefühle völlig auf Gott ausrichten. Da, wo Gideon auftritt, soll es so sein, als ob Gott selber reden und wirken und handeln möchte. Er bekommt nicht nur göttliche Autorität vermittelt, sondern Gott selber zieht in sein Leben ein. Gott selber will durch den Gideon handeln. Wenn man diesen Satz wörtlich aus der hebräischen Sprache ins Deutsche übersetzt, heißt es folgendermaßen: Der Geist des Herrn bekleidete sich mit Gideon. Also Gott zieht sich praktisch einen Gideon an. So soll das am Ausdruck gebracht werden. Gott steckt komplett in dem Gideon drin. Das heißt doch, überall wo er ist, ist Gott. Aber der eigentlich Handelnde ist nicht mehr der Gideon, sondern Gott selber. Sie hören doch heute Morgen auch nicht meinem Anzug an, der jetzt vor Ihnen steht. Ja, Sie achten doch wahrscheinlich, hoffentlich, mehr auf den Kerl, der drin steckt. Wenn nicht, dann müssen wir uns mal darüber unterhalten, ja. So steckt Gott in dem Gideon drin, dass es deutlich wird, es kommt auf Gott an und nicht nur auf diese Hülle, diese Klamotten, diesen Gideon selber. Gott möchte wirken. Diese Aussage hier. Das heißt jetzt nicht, dass es in solch einem Leben, in dem Gott drinsteckt, komplett drinsteckt, auf einmal keine Schwierigkeiten mehr geben sollte oder dürfte. Natürlich kommen da Probleme auf einen zu. Aber Gott ist dem allen doch gewachsen. Ich muss ja nicht selber für alles gerade stehen. Ich muss ja nicht selber alles leisten und erfüllen können. Gott ist es, der es tut. Gott kann sich doch niemand in den Weg stellen. Das ist schon eine Ausrüstung, finde ich. Dieser Heilige Geist allein hätte ja schon ausgereicht, um die feindliche Armee zu schlagen. Gott hat ja an manchen Stellen der Bibel auch ohne menschliche Mitwirkung Feinde besiegen können. Hätte hier ausgereicht. Und trotzdem gibt Gott dem Gideon noch 32 Soldaten zusätzlich, um in den Kampf zu ziehen. 32.000 Männer stehen jetzt auf einmal noch an Gideons Seite, um seinen Kampf gegen die Midianiter und Amalekiter zu teilen. Die Boten, die Gideon ausgesandt hat, um Soldaten anzuwerben, waren erfolgreich. Und ich stelle mir das einzigartig ergreifend vor, wie auf einmal von überall her, aus allen Himmelsrichtungen, Männer mit ihren wohlgemerkt primitiven Waffen, aber immerhin als Männer gekommen sind, mit Knüppeln und mit ihren Sensen und Schwertern, die sie hatten, um mitzukämpfen. Von überall strömen sie jetzt hier zusammen, um zu sagen, Gideon, wir nehmen den Kampf auf, wir kämpfen für Gott. Das muss für den Gideon ermutigend gewesen sein. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Alles war für den entscheidenden Kampf vorbereitet. Gott hat alles gegeben, um Gideon zu zeigen, dass er zu ihm steht und mit ihm geht und ihn siegreich auch wieder zurückkehren lässt. Alle Voraussetzungen sind erfüllt, Alle Bestätigung ist bereits gegeben worden. Und trotzdem steigt in Gideon dieser Zweifel auf. Und wenn ich mich nun doch geirrt habe, wird Gott mir wirklich helfen? Der ist wie ich. Und da denkt sich Gott, nein, vielmehr der Gideon, da denkt sich Gideon diese spezielle Prüfung aus für Gott. Wie ein Lehrer setzt Gideon Gott an eine Klassenarbeit und sagt ihm, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ich will's wissen. Innerhalb einer begrenzten Zeit soll Gott was schaffen, was Gideon ihm genau vorgibt. Innerhalb einer Nacht, während der Gideon natürlich dann auch schläft in dieser Nacht, innerhalb einer Nacht soll das Wollvlies vom Tau durchtränkt sein, aber der Boden, auf dem dieses Wollvlies liegt, soll trocken bleiben. Sag mal, Gideon, hast du sie noch alle? Das stockt mir und gefriert mir der Atem im Hals, wenn ich das lese. So kann man doch nicht mit Gott umspringen. Was für eine Respektlosigkeit. Gideon, soll Gott jetzt nach deiner Pfeife tanzen? Du missbrauchst Gott. Wer bist denn du, dass du Gott prüfen willst? Bist du Gottes Lehrer? Dass du ihn abfragst, wie die französischen unregelmäßigen Verben? Das erinnert mich an den Thomas in dieser Geschichte, die uns Eckhard Kraska vorher vorgelesen hat. Genau darum geht es. Jesus ist 3 Tage nach seiner Hinrichtung auferstanden. Ostern ist geworden. Und er besucht nun für 40 Tage insgesamt immer wieder seine alten Freunde. Er möchte ihnen Wichtiges auf den Weg mitgeben. Sie vorbereiten auf die Zeit, wenn er nicht mehr sichtbar auf dieser Erde sein wird, sondern bei seinem Vater im Himmel sein wird. Und die Aufgabe liegt nun in den Händen dieser Freunde, dieser 11, die noch da waren. Thomas, einer von ihnen, hat das erste Treffen mit Jesus verpasst. Er war nicht dabei. Er konnte nicht glauben, dass Jesus nicht mehr im Grab lag. Und da konnten ihm seine anderen 10 Freunde erzählen, was sie wollten. Sie konnten ihm Jesus in den leuchtendsten Farben beschreiben und erklären, minutiös ein Protokoll verfassen, was alles genau passiert war. Das kam nicht mehr an bei dem. Er wollte erst glauben, wenn er mit seinen Händen die Wunden von Jesus berühren konnte. Das war seine Vorgabe. Und als Jesus dann zum nächsten Besuch vorbeischaute, hat er sich vor allen anderen Jüngern zunächst einmal an Thomas gewandt. Thomas, du wolltest meine Verletzungen berühren. Dann komm her. Hier. Fass mal an, wie sich das anfühlt, wenn Hände von Nägeln durchbohrt worden sind. Fühl mal, wie das ist, wenn so ein Schwert die ganze Seite aufschlitzt. Du wolltest es so, jetzt bitte hier. Und dann sagt Jesus einen Satz, mit dem er sich unserem Verlangen nach Zeichen und Wundern ganz schön in den Weg stellt. Jesus sagte, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Damit macht Jesus uns Zweifel auf etwas ganz Zentrales aufmerksam. Und das berührt mich sehr stark. Glaube ist immer Vertrauenssache und keine sichtbare Angelegenheit, keine Beweissache. Es ist Vertrauenssache. Dazu gehört, dass Jesus mich immer wieder auf einen Weg stellen kann, bei dem ich nicht weiß, wohin er mich führt, wo ich das Ende noch nicht absehen kann. Es gibt immer wieder Situationen, es gibt immer wieder Entscheidungen, wo ich nicht weiß, was richtig ist. Aber Gott möchte, dass wir ihm trotzdem vertrauen und nach allem Beten und Abwägen und Nachfragen in der Bibel einen Schritt gehen im Vertrauen, ohne zu wissen, was rauskommt. Vielleicht auch ohne zu wissen, ob das richtig ist. Aber einen Schritt gehen. Jesus, du gehst mit. Auch wenn ich keinen Beweis habe, ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Wir können das an Gideon gut erkennen, dass wir den Zweifel nicht durch Zeichen überwinden können, sondern nur durch Schritte des Vertrauens. Der Gideon hat es erlebt, dass Gott ist mit diesem Zeichen genau den Anforderungen des Gideons begegnet. Gott hat es genau so gemacht, wie es der Gideon verlangt hat. Und am nächsten Morgen war Gideon nicht auf einmal voller Vertrauen und total entmutigt, es diesen Kampf anzugehen. Dem geht immer noch das Klepperle. Also der hat immer noch Zweifel. Die Wolle war am nächsten Morgen wirklich nass und der Boden trocken. Das Zeichen hat sich genau so eingestellt. Aber Gideon muss es genauer wissen. Der muss es nochmal mitkriegen. Er ist nicht zufrieden mit dem, was Gott jetzt bereits getan hat. Am nächsten Morgen, sagt er dann, soll es genau umgekehrt sein. Die Wolle soll trocken sein und der Boden drumherum nass. Das ist doch so, wie wenn der Lehrer den Schüler am nächsten Tag die Prüfung einfach wiederholen lässt. Vielleicht hat er ja beim ersten Mal geschummelt. Gott, vielleicht waren das gestern ja einfach nur Naturgesetze. Vielleicht war es ja nur Zufall. Gott, einmal noch, oder? Er soll bei der Wiederholung jetzt nochmal beweisen, was er drauf hat. Nein, das ist nicht die richtige Art, mit Gott umzugehen. Und kein Theologe, kein verantwortlicher Seelsorger darf jemals empfehlen, Gott um Zeichen zu bitten. So springt man mit Gott nicht um. Aber Gott ist kein Theologe. Gott lässt den Zweifler trotzdem nicht fallen, auch wenn er so unverschämt ist. Es ist unbegreiflich, was Gott hier tut. Gott kennt Gideons Herz und er kommt nicht auf einmal mit Bibelstellen, er kommt nicht mit Vorhaltungen und sagt, guck mal, lies nach. Geht man so mit einem Gott um? Gott weiß, dass Gideon kein Glaubensheld ist. Er kennt seinen Zweifel. Und so macht Gott bei dem Spielchen, bei dieser Klassenarbeit nochmal mit. Und setzt sich hier wie ein ABC-Schütze an den Tisch und füllt den Prüfungsbogen nochmal aus. So als ob er es nötig hätte, dem Gideon zu beweisen, ich habe das kleine Einmaleins drauf. Er macht's. Die Wolle ist trocken und der Boden ist nass am nächsten Morgen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott das noch 20 Mal mitgemacht hätte. Oder noch öfter. Einmal wäre die Wolle grün geworden, mal hätte sie sich in einen Ball verwandelt, mal hätte die Wolle Funken gesprüht, mal hätte sie nach Lavendel geduftet. Was der Gideon gesagt hätte, Gott hätte es bestimmt wieder gemacht. Gott lässt den Zweifler nicht fallen. Entscheidend ist, dass er ihm vertraut und ihm dann letztlich auch gehorcht. Denn bei allen Zeichen ist es immer noch eine riesige Vertrauensprobe, sich mit dem göttlichen Auftrag der Ausrüstung durch den Heiligen Geist und einer hochmotivierten Armee, bestehend aus 32.000 Mann, einer feindlichen Übermacht, bestehend aus 135.000 Mann, in den Weg zu stellen. Und wenn die Wolle noch 20-mal die Konsistenz angenommen hätte, wie es der Gideon wollte, den Schritt muss er immer noch gehen. Gegen 135.000 Mann in den Krieg ziehen. Gott lässt nämlich den Auftrag auch nicht fallen. Das bleibt stehen. Das ist ein Verhältnis von 1:4 von den strategischen Verhältnissen. Einer von Israel gegen 4 Feinde. Trotz aller Zweifel, die Gideon hat, da muss er letztlich durch. Er muss irgendwann diese Lektion lernen, dass er im Vertrauen auf Gott seinen Auftrag erfüllt. Gott gibt ihm den Auftrag und den muss er erledigen. Ob er jetzt ein Zeichen dafür kriegt oder noch 50 Zeichen, das ist nicht mehr der entscheidende Punkt jetzt. Er muss lernen, mit Gott eine vertrauensvolle Beziehung zu leben und Schritte zu gehen, die Mut erfordern, die vieles abverlangen, aber in denen Gott immer wieder neu unter Beweis stellen wird, dass er es schaffen wird. Er ist Gott. Er hat das Kommando. Und er weiß so auch am besten, was am besten ist. Und er zieht das auch konsequent durch. Auch wenn er manchmal blindlings den Gideon herausfordert, voranzugehen. Das hat Gott am eindrucksvollsten doch an Karfreitag bestätigt. Das ist doch das stärkste Zeichen, das es jemals geben kann. Dieses Zeichen ist einmalig und nicht mehr zu überbieten. Und dieses eine Zeichen reicht aus für alle Zeit. Gottes eigener Sohn hat sich in die Hände seiner Mörder gelegt. Er wusste genau, dass der Ursprung aller Zweifel, allen Unglaubens, die Trennung der Menschen von Gott ist. Der Ursprung von all diesem Unglauben ist die Sünde. Die muss überwunden werden. Und weil er uns so unendlich liebt, hat er bei dieser Mission mit seinem eigenen Leben bezahlt. Das ist der Beweis, auf den es ankommt, mit dem Gott sagt, ich stehe auf deiner Seite. Dass Gott uns so liebt, das zeigt er am Kreuz. Paulus sagte, wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Das Kreuz ist die Hilfe gegen meine Zweifel. Das Kreuz ist das Zeichen, das Gott selber aufgerichtet hat, um mich davon zu überzeugen, ich liebe dich. Das Kreuz ist die Hilfe gegen meinen Unglauben, gegen alle Fragen, gegen alle Zweifel. Was soll ich denn da noch mit Wolle, wenn ich das Kreuz habe? Am Kreuz erkenne ich die Gnade Gottes so ausgeprägt wie nirgends sonst auf dieser Welt. Das ist Zeichen genug. Und an diesem Kreuz fordert mich Jesus auf, ihm mein Leben zu geben. Mein Leben gegeben für den Herrn der Welt. mein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. An diesem Kreuz fordert mich Jesus heraus, leg alles in meine Hände. Geh jetzt in dieser Ausrüstung, in dieser Hingabe an den Auftrag, den ich dir geben werde. Und so gehen wir als Christen an diesen Auftrag. Ich für meinen Teil mit schlotternden Knien und Schnappatmung. Aber wenn Gott das so gebrauchen kann, ist das okay? Ich möchte mich unter der Führung des Heiligen Geistes dem Kampf des Alltags stellen. Auch wenn es mir manchmal auch so vorkommt, als ob es eine Übermacht wäre. Ich will gehen. Auch ohne Held zu sein. Aber Gott schafft's. Gott schafft's ohne Helden. Seit dem Kreuz auf Golgatha steht das unverrückbar fest. Gott schafft's ohne Helden. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, eigentlich ist es doch alles klar, dass du uns liebst, dass du uns in deine Arme schließt und dass du uns seit dem Tod deines Sohnes das bewiesen hast, dass du uns für dich haben möchtest, dass du uns auf deine Seite ziehen möchtest und mit uns verbunden sein willst. Einen Bund fürs Leben, einen Bund für die Ewigkeit, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann, dass du den Weg weißt und führst, obwohl wir ihn nicht kennen, dass du vorangehst, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, dass du das Ziel erreichst, obwohl wir vielleicht nicht mal den nächsten Schritt sehen können. Lieber Vater im Himmel, eigentlich ist alles klar. Und dennoch kommt dieser Zweifel hoch. Diese Fragen und dieser Unglaube. Aber da danke ich dir für dieses Kreuz, an dem dein Sohn hängt. Und ich danke dir, dass von diesem Kreuz das Wort der Gnade auf unser Leben stößt. Dass an deiner Gnade genug ist. Und ich möchte dich darum bitten, lieber Herr, dass an diesem Sonntag jeder Einzelne von dir ermutigt wird und gestärkt wird und ausgerüstet wird, den Kampf für den Alltag anzutreten, gemeinsam mit dir. In dieser Überzeugung, dass du in unserem Leben drin steckst, so wie ein Kerl in seinen Klamotten drin steckt. Dass du mit uns diese Woche bestreiten möchtest und wir ganz dir gehören, auf dich kommt es an, auf deine Wirksamkeit, auf dein Handeln. Jesus, und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann möchten wir dir auch all unsere Zweifel bringen, all unsere Vorbehalte, all unsere Ängste, und wir möchten sie vor dir hinlegen, vor diesem Kreuz, und wir möchten dieses Brot und diesen Saft von dir annehmen als die Bestätigung, dass du alles für uns getan hast, diesen Tod am Kreuz für uns erlitten hast, weil du uns unendlich liebst. Lass es für jeden von uns eine Glaubensstärkung sein auf unserem Weg. Amen.